Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Im Studio ist heute Tobias Armbruster. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Abend. Die Staatskrise in Venezuela, die spitzt sich immer weiter zu. Jetzt hat die Regierung von Präsident Maduro den deutschen Botschafter zur unerwünschten Person erklärt. Das ist eins unserer Themen in der kommenden halben Stunde. Wir berichten außerdem über den heutigen politischen Aschermittwoch. Wie jedes Jahr ein Schaulaufen für Politiker der ganz besonderen Art. Und sexueller Missbrauch in der DDR. Das war ein Verbrechen, das unter SED-Herrschaft jahrzehntelang totgeschwiegen wurde. Eine aktuelle Studie zeigt jetzt, wie weit verbreitet solche Delikte waren. In unserer Reihe Hintergrund geht es heute um das Thema Zuhause auf Station, wenn psychisch Kranke Alternativen zur Klinik haben. Zu hören ab 18.40 Uhr, 20 vor 7, also gleich nach dieser Sendung. Zunächst aber nach Venezuela. Dort spitzt sich die Lage mit jedem Tag weiter zu und der Machtkampf um das Präsidentenamt hat jetzt auch die deutsche Außenpolitik erreicht. Die Regierung von Präsident Nicolas Maduro hat den deutschen Botschafter im Land zur unerwünschten Person erklärt. Burkhard Birke ist für uns in Venezuela in diesen Tagen. Herr Birke, was ist der Grund für diesen Schritt?
Nun, ich habe gerade mit Botschafter Daniel Kriener gesprochen, der mir berichtet hat, dass gegen 11 Uhr heute Morgen Ortszeit, das heißt 17 Uhr deutscher Zeit, der Außenminister Venezuelas, Jorge Arreaza, ihn angerufen hat und ihm das mitgeteilt hat, dass er zur unerwünschten Person erklärt worden sei. Und es ist natürlich jetzt keine offizielle Begründung gegeben worden, aber ganz offensichtlich steht das in dem Zusammenhang damit, dass Deutschland eines der Länder ist in der Europäischen Union, das Juan Guaidó als Präsident anerkannt hat. Und natürlich auch war Botschafter Daniel Kriener zusammen mit 12 anderen Botschaftern am Montag am Flughafen, als Juan Guaidó von seiner Südamerika-Reise zurückgekehrt ist. Und diese Aktion war natürlich intendiert, um ihm einen ungehinderten Eintritt in das Land zu garantieren. Denn Juan Guaidó soll ja angeblich von den Sicherheitskräften hier festgenommen werden, wegen Amtsanmaßung und wegen eben Usurpation. Das ist der offizielle Grund.
Wie reagiert der deutsche Botschafter, wie reagiert Daniel Martin Kriener jetzt auf diese quasi Ausweisung?
Daniel Kriener reagiert gefasst, denn es war ja Politik der Bundesregierung, Juan Guaidó zu unterstützen und anzuerkennen. Es kam natürlich etwas überraschend, weil normale diplomatische Gepflogenheiten besagen, dass man normalerweise den Botschafter vorher mal einbestellt, wenn solche Spannungen entstehen. Und es ist ja nicht die erste Aktion, die hier von mehreren westeuropäischen Botschaftern gemacht wurde, auch zur Unterstützung der Nationalversammlung, die ja in den Augen der Regierung Maduro keine Rolle mehr spielt. Aber Juan Guaidó ist der Parlamentspräsident. Und als solcher hat er sich eben auch zum Präsidenten des Landes erklärt. Da gab es schon mehrere Kontakte in der Vergangenheit und bisher keine Ermahnung. Von daher gesehen kam es schon ein bisschen überraschend, dass jetzt die Keule rausgeholt wird. Aber Daniel Kriener hat mir auch berichtet, dass Juan Guaidó ihn angerufen hat, kurz nachdem das bekannt geworden ist mit dem Telefonat des venezolanischen Außenministers und ihm garantiert hat, dass unter seiner Präsidentschaft Daniel Kriener sehr willkommen wäre als Botschafter in Venezuela.
Was heißt denn dieser Schritt nun allgemein für das Land, für Venezuela und für die Außenpolitik des Landes?
Es heißt natürlich, dass man sich hier weiter isoliert und dass natürlich die Spannungen weiter zunehmen. Wir müssen sehen, dass insgesamt 54 Länder mittlerweile Juan Guaidó als Präsident anerkannt haben. Und das ist schon eine beträchtliche Zahl. Das heißt, irgendwie wird die Luft diplomatisch für Nicolas Maduro und seine Regierung immer dünner. Wir wissen natürlich auch, dass die Situation im Land sehr, sehr kompliziert ist, die Versorgungslage und alles. Und bisher war eben auch die deutsche Botschaft hier mit vielen Projekten aktiv und die deutsche Regierung hat natürlich auch ein großes Interesse, hier humanitär zu helfen, wenn das irgendwie möglich wäre. Wobei, und das muss man ausdrücklich betonen, die Bundesregierung war nicht aktiv an der Aktion am 23. Februar beteiligt, als in Cúcuta in Kolumbien versucht wurde, ein Transport mit Hilfsgütern ins Land zu bringen. Da hatte man sich bewusst auch aus diplomatischen und polittaktischen Gründen etwas zurückgehalten. Das waren die USA und andere Länder, die da aktiv waren. Von daher gesehen ist hier vielleicht ein Kanal der Mediation auch wieder, womöglich wird er verschlossen. Aber man muss auch noch abwarten, wie die ganz, ganz offizielle Begründung für die Ausweisung lautet. Vielleicht kann man das ja nur sagen, dass er vorübergehend ausgewiesen wird, beziehungsweise es wäre ja auch denkbar, dass die Bundesregierung sagt, wir bestellen einfach mal unseren Botschafter zu Konsultationen nach Berlin ein. Wir rufen ihn zurück für eine Weile, sodass es dann eben auch nicht so aussieht, als würde hier wirklich tatsächlich die Keule ausgepackt, sondern sodass man zumindest einige Gesprächskanäle noch offen lässt.
Aber können wir davon ausgehen, dass der Botschafter jetzt tatsächlich seine Koffer packt und wie eben die Aufforderung lautet, er innerhalb von 48 Stunden das Land verlässt?
Davon gehe ich aus.
Und was heißt das dann für die Botschaft? Wird die geschlossen oder bleibt die geöffnet? Gibt es da irgendwelche Angaben oder Informationen?
In der Regel wird, wenn der Botschafter das Land verlässt, nun weil er ausgewiesen wird als Persona non grata oder zu Konsultationen nach Berlin einbestellt wird, dann führt eben der Gesandte die Geschäfte weiter. Und das wird wohl auch die Regelung, dass es hier immer noch eine Vertretung gemacht und alle, es sind ja nicht alle Mitarbeiter der Botschaft ausgewiesen worden, sondern nur Daniel Kriener, eben weil er eine sehr exponierte Rolle eben hatte, auch gerade im Zusammenhang mit der Ankunft von Juan Guaido am Montag am Flughafen. Da ist er auch von verschiedenen Medien interviewt worden und offenbar war das ein Dorn im Auge, in den Augen der Regierung Maduro, insbesondere des Außenministers Jorge Arreaza.
Venezuela erklärt also den deutschen Botschafter zur unerwünschten Person. Burkhard Birke, live aus Caracas. Vielen Dank für diese Einschätzungen und Informationen. Und damit mein ganz harter Schnitt. Wir kommen nach Deutschland in die, ja, man kann fast sagen, Niederung der deutschen Politik. Es geht in die Bierzelte heute am politischen Aschermittwoch. Das war auch heute wieder der Tag für die politische Standortbestimmung der Parteien und der Tag für Reden, die man sonst nicht so, zumindest nicht in solcher Deutlichkeit hört. Tobias Krone fasst das für uns zusammen und er beginnt in Passau.
Einzug in der Dreiländerhalle zum Defiliermarsch. CSU-Parteichef Markus Söder und Manfred Weber, Spitzenkandidat der Europäischen Volkspartei, laufen auf zum Hochamt im politischen Jahreskreis. Der politische Aschermittwoch der CSU in Passau steht in diesem Jahr im Zeichen des Europawahlkampfes. Für den Hauptredner und Niederbayern Manfred Weber ist es gewissermaßen ein Heimspiel. Indes, für seine klare Kante ist Weber nicht gerade bekannt. Weber versucht es mit Selbstironie.
Wir haben heute eine Besonderheit in Passau, weil zum ersten Mal unsere Reden, die wir hier halten, ins Englische simultan übersetzt werden, damit die auch mitkriegen, was wir denn hier so sagen. Ja, ja, ich weiß schon, warum sie jetzt lacht, weil sie die Frage euch selbst stellt, hätten wir nicht zuerst einen Übersetzer zwischen Bayern und Hochdeutsch gebraucht, bevor wir Hochdeutsch sozusagen ins Englische übersetzen. Aber wir bemühen uns.
Auf den EVP-internen Konflikt mit Ungarns Ministerpräsidenten Viktor Orban geht Weber während seiner 40-minütigen Rede nicht ein. Im Vordergrund stehen bei ihm die europäische Asyl- und Wirtschaftspolitik. Er könne sich vorstellen, künftig Facebook und andere Betreiber sozialer Medien dazu zu verpflichten, ihre Algorithmen offenzulegen. Zudem dürften sie nicht länger tricksen vor dem Fiskus.
Das Wichtigste ist, dass diese Konzerne, wenn sie hier schon Geld verdienen, gefälligst auch hier ihre Steuern zahlen. Ich möchte, dass nicht nur die Handwerker unsere Steuern zahlen, sondern auch die Apples und Facebooks dieser Welt. Dafür brauchen wir ein starkes Europa, liebe Freunde.
Auch Parteichef und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder redet in Passau. Er bläst aggressiv zum Angriff auf die politische Konkurrenz, zuvorderst gegen den Linksruck in der SPD. Eine Grundrente ohne Prüfung und eine Abschaffung von Hartz IV sei mit der CSU nicht zu machen. Söder fügte hier eine Polemik in Aschermittwoch-Manier an.
Ich vertraue Andrea Nahles, dass sie diese große Koalition will. Aber von dem Herrn Kühnert würde ich weder ein Auto noch ein Fahrrad noch einen Roller kaufen, liebe Freunde. Ganz sicher nicht. Ganz sicher nicht.
Söder spricht sich gegen die Rückkehr von IS-Kämpfern nach Deutschland aus. Auch rückwirkend müsse ihnen die deutsche Staatsangehörigkeit aberkannt werden.
Wer sich dieser Ideologie angeschlossen hat, liebe Freunde, der kann nicht mehr in Anspruch nehmen, deutscher Staatsbürger sein zu wollen, liebe Freunde.
20 Kilometer weiter donauaufwärts in Vilshofen hält zur gleichen Zeit die SPD ihren Aschermittwoch ab. An traditionellem Ort im Wolferstädter Keller, wo vor 100 Jahren der Bayerische Bauernbund zu einer Kundgebung aufrief. Für die SPD treten drei Frauen auf, darunter Spitzenkandidatin Katharina Barley, die sich zu CDU-Chefin Annegret Kamm-Karrenbauer und deren umstrittenen Karnevalsscherz über Intersexuelle äußerte.
Plumpes Abgrenzen und Witze gegen Minderheiten ist das Letzte, was unsere Gesellschaft gebrauchen kann, auch im Karneval. Der Karneval soll sich an den Mächtigen abarbeiten, an den gesellschaftlichen Zuständen, an den Politikern, an den Unternehmen, an den Banken, aber nicht an denen, die ohnehin schon zu kämpfen haben. Und die brauchen Politiker, die ihnen den Rücken stärken.
Die Grünen riefen in Landshut zu ihrem politischen Aschermittwoch. Die bayerische Fraktionschefin Katharina Schulze übte harsche Kritik an der Umweltpolitik der CSU in Bayern.
Und ich finde, Markus Söder hat sich schon jetzt für die Shortlist des Umweltwindbeutels 2019 qualifiziert. Herzlichen Glückwunsch!
Schließlich wolle Söder die CSU grüner machen. Nur, so stichelte die grüne Spitzenkandidatin für Europa, Henrike Hahn, ohne dabei wirksame Umweltschutzmaßnahmen einzuführen.
Die CSU, die ergrünt, ohne zu erröten.
Der Bericht von Tobias Krone über den politischen Aschermittwoch. Und im Augenblick spricht auch Annegret Kramp-Karrenbauer, die CDU-Vorsitzende, bei einer Aschermittwochsrede in Demmin in Mecklenburg-Vorpommern. Dahin schalten wir auch im Laufe dieser Sendung in etwa 20 Minuten. Wir gehen ins Ausland. Die Regierung in Italien, die hat sich im vergangenen Jahr einen monatelangen Streit mit der EU-Kommission geliefert. Es ging um einen neuen Haushaltsplan aus Rom. Einen Haushaltsplan, der vielen Beobachtern als gefährlich erschien. Gefährlich, weil er zu viel aufs Schuldenmachen setzt. Einer der umstrittensten Bestandteile darin war ein sogenanntes Bürgereinkommen. Ab heute kann das nun in Italien beantragt werden. Was dahinter steckt und was sich im Land damit verändert, berichtet Tassilo Forchheimer.
Es ist das Lieblingsprojekt von Luigi Di Maio, der politische Kopf der Fünf-Sterne-Bewegung und neben Matteo Salvini stellvertretender Ministerpräsident, verkauft die Einführung des Bürgereinkommens seit Monaten als sozialpolitische Großtat, mit der die Armut in Italien abgeschafft werde.
Grazie a questa misura, finalmente l'Italia torna al passo con l'Europa nel welfare.
Dank dieser Maßnahme werde Italien sozialpolitisch endlich wieder Schritt halten mit Europa, so der Minister. Tatsächlich hat das italienische Bürgergeld durchaus Ähnlichkeit mit Lösungen in anderen Ländern, zum Beispiel mit den Hartz-IV-Leistungen in Deutschland. Eines der Ziele sei die Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt, heißt es, was Gewerkschafterinnen wie Anna Maria Furlan allerdings bezweifeln.
Non è ancora dato da capire come il reddito di cittadinanza porta al lavoro.
Ich habe leider noch nicht verstanden, wie das Bürgereinkommen Arbeit schaffen soll, sagt sie. Viel wichtiger sei es, Arbeitsplätze zu schaffen. Nach Schätzungen könnten bis zu 4,9 Millionen Menschen in Italien anspruchsberechtigt sein. Das wäre in etwa jeder zwölfte Einwohner. Besonders im Fokus habe man die Familien, betont der Arbeits- und Sozialminister. Das bedeutet für viele Familienväter und Mütter, die in diesen Jahren ihre Arbeit verloren haben und nicht mehr wissen, wie sie den Hunger ihrer Kinder stillen sollen, wieder ein Einkommen zu haben. Wobei der tatsächliche Empfängerkreis weit über die mittellosen Familien hinausgehen dürfte, auch wenn sich die offiziellen Regelungen zunächst sehr restriktiv anhören. Wer das Bürgereinkommen erhalten will, darf einen Einkommens- und Vermögensindikator von 9.360 Euro nicht überschreiten. Nicht zulässig ist außerdem Immobilienbesitz im Wert von über 30.000 Euro, wobei die eigene Wohnung nicht mitgerechnet wird. Und die persönlichen Ersparnisse dürfen nicht höher sein als 6.000 Euro. Für Familien sind es 20.000 Euro. Klingt einfach, in Wirklichkeit ist alles jedoch deutlich komplizierter. Der genannte Einkommens- und Vermögensindikator wird nach einem äußerst komplexen Verfahren berechnet, in dem zum Beispiel die Zahl der Kinder eine wichtige Rolle spielt. Und so können theoretisch auch Familien mit einem Nettojahreseinkommen von rund 30.000 Euro noch anspruchsberechtigt sein. Für Alleinstehende, die in Miete wohnen, beträgt das Bürgereinkommen maximal 780 Euro im Monat. Für Eigenheimbesitzer sind es höchstens 500 Euro. Für eine Familie mit zwei minderjährigen Kindern liegt das monatliche Maximum bei 1.180 Euro.
Tassilo Forchheimer über das neue Bürgereinkommen in Italien. Eine Rede des türkischen Innenministers, die hat am Wochenende für viel Unruhe gesorgt, vor allem wohl bei Reiseveranstaltungen und bei vielen EU-Bürgern, die einen Türkei-Urlaub planen. Der Minister hat da nämlich eine deutliche Drohung ausgesprochen. Wer mit Regierungsgegnern sympathisiere, der müsse bei der Einreise in die Türkei mit einer Festnahme rechnen. Wie gesagt, das hat viel Kopfschütteln ausgelöst. Heute nun aus Ankara der Versuch einer Schadensbegrenzung. Christian Buttgereit hat die Einzelheiten.
Rund 4,5 Millionen deutsche Urlauber kamen im vergangenen Jahr in die Türkei. Dieses Jahr sollen es noch mehr werden. Und dann das. Der türkische Innenminister Süleyman Soylu gibt den Touristen Schreck.
In Europa, in Deutschland und so, sich an Versammlungen der Terrororganisation zu beteiligen und danach in Antalya, Bodrum oder Mula Urlaub zu machen, die gibt's doch, diese Leute. Für die haben wir jetzt ebenfalls Maßnahmen ergriffen. Sollen sie mal ruhig kommen, die Flughäfen betreten und einreisen wollen. Schwupp, wird die Polizei sie in Gewahrsam nehmen und ab die Post zurück.
Just an dem Tag, an dem in Berlin die weltgrößte Reisemesse ITB beginnt, fühlen sich Menschen, die einen Türkei-Urlaub planen oder bereits gebucht haben, durch die Worte des Innenministers irritiert. Doch wer dem Minister richtig zugehört habe, wisse, dass er sich keine Sorgen machen müsse, sagt der deutsch-türkische Abgeordnete der Regierungspartei AKP und Berater von Staatspräsident Erdogan, Mustafa Yeneroğlu.
Herr Soylu hat konkret gesagt, dass Leute, die in Europa oder in Deutschland an Kundgebungen einer Terrororganisation teilnehmen, natürlich nicht davon ausgehen können, wenn sie in die Türkei kommen, dass sie dem ohne Strafverfolgung entgehen können.
Gemeint habe Soylu die kurdische PKK, die auch in der EU als Terrororganisation verboten ist. Dass es in manchen Medien so dargestellt würde, als müsste jeder, der die türkische Regierung kritisiere, damit rechnen, festgenommen zu werden, ärgere ihn, sagt Yeneroğlu.
Es gibt nicht ein einziges Beispiel, wo man behaupten könnte, dass jemand, der nur weil er eine Kritik gegenüber der türkischen Regierung geäußert hat, festgenommen bzw. da in der Türkei einer Strafverfolgung unterzogen worden ist.
Dabei ist das, was Innenminister Soylu bei einer Wahlkampfveranstaltung in der Provinz Ankara zum Besten gab, wahrlich nicht neu. Es wird längst praktiziert. Nach Angaben der deutschen Behörden wurden im ersten Halbjahr 2018 mindestens 54 Deutschen die Einreise in die Türkei verweigert. 2017 registrierte das Auswärtige Amt insgesamt 95 Fälle. In aller Regel haben die Betroffenen türkische Wurzeln. Dementsprechend warnt das Auswärtige Amt in seinen Reisehinweisen seit Monaten vor willkürlichen Verhaftungen. Welchen Schaden die jüngsten Äußerungen des türkischen Innenministers anrichten können, war der türkischen Regierung offenbar schnell bewusst. So heißt es in einer Pressemitteilung des Außenministeriums,
dass die Äußerungen unseres Innenministers zur Terrorismusbekämpfung bewusst aus dem Zusammenhang gerissen und verzerrt wurden, ist offensichtlich. Die Türkei wird Touristen aus Deutschland und allen anderen Ländern auch weiterhin stets mit traditioneller türkischer Gastfreundschaft empfangen.
So sieht es auch Mustafa Yeneroğlu, der deutsch-türkische Abgeordnete.
Wir heißen alle Urlauber in der Türkei willkommen, besonders aus Deutschland.
Am Nachmittag telefonierte der deutsche Außenminister Heiko Maas mit seinem türkischen Amtskollegen Mevlüt Çavuşoğlu. Ob es dabei auch um die Äußerungen des türkischen Innenministers zu möglichen Festnahmen von Urlaubern ging, ist bislang unklar.
Christian Buttgereit berichtete. Die großen Internetkonzerne sowie Google, Amazon oder Apple, die machen in Europa glänzende Geschäfte, zahlen aber vergleichsweise geringe, bisweilen auch sehr, sehr wenige Steuern. Das stößt vielen Regierungen auf. Immer wieder gibt es deshalb Forderungen nach einer Digitalsteuer. Aber innerhalb der EU, gibt es da bisher keine Einigung. Die Regierung in Frankreich, die hat dieses Gerangel lange Zeit mitverfolgt. Jetzt will Paris vorpreschen und eine solche Steuer im Alleingang einführen. Aus der französischen Hauptstadt, Jürgen König.
Ein deutsch-französischer Kompromissvorschlag zur Digitalsteuer sah noch Anfang Dezember eine Umsatzsteuer von 3% auf Online-Werbeerlöse vor. Nachdem die 28 EU-Finanzminister sich darauf nicht einigen konnten, scheint das französische Vertrauen in die Handlungsfähigkeit der EU zumindest bei diesem Thema nicht mehr sehr groß zu sein, Beim nächsten Brüsseler Treffen am 12. März werde es wieder keinen Beschluss geben. Davon ist Wirtschafts- und Finanzminister Bruno Le Maire überzeugt. Seit Monaten bereitet er den französischen Alleingang vor. Ich würde sagen, jeder versteht, dass wir uns das Geld da holen wollen, wo es ist. Man kann jetzt nicht mehr mit dem Steuerrecht des 20. Jahrhunderts arbeiten. Wodurch entsteht heute Wertschöpfung? Durch Daten, die wir anderen überlassen, allein dadurch, dass wir täglich unser Smartphone benutzen, Computer und so weiter. Das wird entweder gar nicht besteuert oder um 14 Punkte weniger als die Bäckerei, der Buchladen, die Fleischerei an der Ecke. Das ist zutiefst ungerecht. Der Gesetzentwurf sieht vor, Unternehmen zu besteuern, deren weltweiter Jahresumsatz mit digitalen Produkten mindestens 750 Millionen Euro beträgt. 25 Millionen Euro müssen in Frankreich erwirtschaftet worden sein. Die Steuer soll 3% der digitalen Umsätze betragen und rückwirkend ab 1. Januar 2019 gelten. Erwartet werden jährliche Steuereinnahmen von rund 500 Millionen Euro. Schon im Vorfeld bekam Bruno Le Maire viel Kritik zu hören. Regierungen wie Verbände der Internetwirtschaft fordern gleiche und nachvollziehbare Regeln für alle und entsprechend ein international abgestimmtes Vorgehen. Frankreich hat in diesem Jahr die G7-Präsidentschaft inne. Beim Gipfeltreffen im Sommer in Biarritz, da ist sich Bruno Le Maire sicher, werde eine in Frankreich bereits geltende Digitalsteuer ein exzellentes Thema für die europäische Tagesordnung sein. Wir müssen vorankommen. Wir brauchen eine europäische Richtlinie zur Besteuerung der großen Digitalunternehmen. Und wir werden beim G7-Gipfel die entscheidende Frage stellen. Nicht nur, wie besteuert man diese Unternehmen, sondern vor allem, wie bekämpft man Steuerhinterziehung in diesem Sektor? Wie beendet man Praktiken, die inakzeptabel und dabei völlig legal sind? Wir wollen diese Steuerhinterziehung beenden, gegen die unsere Bürger auf die Straße gehen. Damit deutete Bruno Le Maire einen weiteren Grund dafür an, warum Frankreich gerade jetzt vorprescht. Es brauchte die heftigen Proteste der Gelbwesten gegen die vorherrschende Steuerungerechtigkeit, um wirklich aktiv zu werden. Es ist kein Zufall, dass der Alleingang Frankreichs erklärt wurde, kurz nachdem Staatspräsident Macron am 10. Dezember 10 Milliarden Euro für Sofortmaßnahmen zur Bekämpfung sozialer Ungerechtigkeiten bereitgestellt hatte. Mit den Steuermillionen der Digitalkonzerne würde Macron nicht nur die Staatskasse auffüllen, sondern auch eine zentrale Forderung der Gelbwesten bedienen. Beides kommt ihm sehr gelegen.
Emmanuel Macron will also mit einer Digitalsteuer für Digitalkonzerne vorpreschen. Jürgen König berichtete aus Paris. Dass in der DDR vieles unter den Teppich gekehrt wurde, dass unter SED-Herrschaft über vieles gar nicht erst gesprochen wurde, das ist allgemein bekannt. Und dennoch hat gerade das jahrzehntelange Schweigen in vielen Fällen das Leid der Opfer nur noch größer gemacht. Deutlich wird das vor allem, wenn es um sexuellen Missbrauch geht, um sexuelle Gewalt. Eine aktuelle Studie zeigt jetzt, welche Verbrechen da zum DDR-Alltag gehörten. Abgründe, über die fast nie ein Wort verloren wurde. Gudula Geuter berichtet.
Sexueller Missbrauch ist tabu belastet durch Scham, Drohung, Verdrängung. Das gilt überall. Trotzdem, in der DDR waren die Tabus größer als in anderen Gesellschaften und sie hielten länger an. Manchmal bis heute, glaubt Corinna Thalheim. Sie vertritt eine Initiative von Betroffenen, die als Kinder in DDR-Heimen untergebracht waren. Viele schwiegen bis heute.
Es zeigt auch, dass eben halt wirklich die Betroffenen den Mut noch nicht haben, über sexuellen Missbrauch zu sprechen, weil die Heimerfahrung schon so schlimm war, dass halt viele Betroffene erstmal über die Heimerfahrung sprechen und die Stigmatisierung bis heute immer noch für die Heimkinder da ist.
Sexueller Missbrauch in Institutionen der DDR, das ist der eine Teil einer Studie, die heute die Unabhängige Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs vorgelegt hat. Und Institutionen heißt vor allem Heime, besonders die speziellen Heime und Jugendwerkhöfe. Die schwarze Pädagogik, die in der Bundesrepublik nach den 68er-Bewegungen aufgearbeitet wurde, blieb in der DDR bestehen, mit dem Raum, den sie der sexualisierten Gewalt bietet. Selten wurden Täter sanktioniert. Dass Missbrauch allerdings oft auch nicht erkannt wurde, führt die Studie auch darauf zurück, dass es ihn offiziell nicht gab.
Sexualisierte Gewalt ist nicht Teil einer sozialistischen Gesellschaft.
So das Dogma, das die Dresdner Professorin Cornelia Wustmann untersucht hat.
Diese Tabuisierung, die ist so stark, dass zum Beispiel Kindesmisshandlung, Kindesmissbrauch in der Statistik überhaupt nicht auftaucht, damit auch nicht existent ist.
Das gilt nicht nur für staatliche Institutionen, sondern auch für den familiären Missbrauch. Das ist der zweite Teil der Studie. Wobei das staatliche Tabu die familiären Tabus noch befördert habe, denn Abweichungen vom DDR-Familienbild waren gefährlich. Deshalb sei auch betroffenen Kindern wichtig gewesen,
dass diese sozialistische Familie nach außen wirklich immer funktioniert hat.
Diese Tabuisierung des familiären Missbrauchs wirke bis heute fort, glauben die Autoren in der Studie. Neben Cornelia Wustmann ist das Beate Mitscherlich, die in die Institutionen geschaut hat. Was sie, die zur Zeit der DDR in Leipzig Psychologie studiert hat und die selbst in der Ausbildung die Heimwelt kennengelernt hat, zu hören bekam, hätte sie selbst sich nicht vorstellen können. So etwas hätte es in der DDR nicht gegeben, habe sie zuvor geglaubt. Wenn Kinder auffällig wurden und wirklich ins Heim kamen, schloss sich der Kreis.
Manche dieser Heimkarrieren sind deswegen eskaliert, weil sexueller Missbrauch ein regelhaftes Element der Heimerziehung war. Also Kinder, die missbraucht wurden in einem Normalheim, in einem Spezialheim, sind natürlich geflüchtet, haben versucht, diesem Kontext zu entkommen, und Entweichungen, das haben wir gehört, führten eben zu einer Verschärfung der Repression, also geschlossene Heimunterbringung und dann möglicherweise am Ende geschlossener Jugendwerkhof.
Wobei Flucht unter den Bedingungen der DDR eben auch schwerer möglich war. Für die betroffenen Heimkinder gab es den späten Start einer Aufarbeitung mit einem Fonds, der mangels Länderunterstützung auslief. Die Betroffenen fordern weiterhin mehr Unterstützung, die ihnen selbst das neu gestaltete Opferentschädigungsgesetz nach jetzigem Stand nicht gewähren soll. Und gerade was den Missbrauch in der Familie betrifft, fordert die Kommission mehr Forschung, denn die steht gerade erst am Anfang.
Gudula Geuter über eine aktuelle Studie über sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen in der DDR. Und wir sind zum Ende dieser Sendung noch einmal beim politischen Aschermittwoch. Das ist vor allem eine Rede, die da heute Abend mit Spannung erwartet wurde. Annegret Kramp-Karrenbauer und ihr erster Aschermittwochsauftritt als CDU-Chefin. Zu Gast ist sie heute Abend in Demmin in Mecklenburg-Vorpommern. Dort war bislang immer Angela Merkel die Hauptrednerin. Stefan Detjen verfolgt diesen Auftritt für uns. Herr Detjen, Annegret Kramp-Karrenbauer, die hat in den letzten Tagen viel Kritik geerntet für einen Witz über Intersexuelle, über das dritte Geschlecht. Ist sie da heute Abend nochmal drauf zu sprechen gekommen?
Ja, Herr Abrister, da ist sie gleich am Anfang ihrer Rede drauf eingegangen. Sie hören das wahrscheinlich im Hintergrund. Die Rede läuft noch. Wir sind mittendrin. Die CDU-Vorsitzende hat gerade vor ein paar Minuten mit dieser Rede angefangen. Aber gleich am Anfang diese Kritik an ihrer Karnevalsrede, an ihrer Fasnachtsrede im schwäbischen Stockach aufgegriffen. So, als hätte man ihr damit nur eine Vorlage für diese Rede heute geliefert. Wenn man die Debatte über ihren Witz, über intersexuelle oder geschlechtsneutrale Toiletten verfolgt habe, dann, so rief Annegret Kramp-Karrenbauer hier, dann habe man das Gefühl, man lebe in Deutschland inzwischen im verkrampftesten Land der Welt. Und mit diesem Einstieg hat sie den Saal hier gleich mitgerissen. Sie hat gesagt, man müsse diese Rede in ihrem Kontext sehen, um den Witz wirklich zu verstehen. Es sei eine Rede gegangen, in der sie sich vor dem sogenannten Stockacher Narrengericht gegen den Vorwurf verteidigt habe, eine Weiberherrschaft in Deutschland zu errichten. Und da habe sie eine Rede gegen Machos gehalten. Nur aus diesem Zusammenhang sei dieser Witz zu verstehen. Aber wenn man sich über eine solche Äußerung wie jetzt in der Karnevalszeit tagelang beschäftige, dann werfe das doch ein Licht auf die politischen Gegner, auch auf den Koalitionspartner, sagte Annegret Kramp-Karrenbauer. Die Kritik, die auch von dort gekommen sei, zeige doch nur, wie schlimm es um den Koalitionspartner bestellt gewesen sei. Sie bezeichnete oder nahm für sich in Anspruch, die Freiheit einer närrischen Rede, einer Karnevalsrede in Anspruch genommen zu haben. Wenn man sich da so verkrampfe, sagte Kramp-Karrenbauer, dann gehe in Deutschland ein Stück Tradition verloren. Sie stellte einen Zusammenhang her, rhetorisch, mit dem gerade begonnenen Volkskongress in China, der kommunistischen Partei in China. Da könne man sehen, wohin es führe, wenn soziale Kontrolle in einem Land Überhand nehme 30 Jahre nach dem Mauerfall in Deutschland, indem man auch den Zusammenhang hat Annegret Kramp-Karrenbauer hergestellt, doch noch das Gefühl gehabt habe, man lebe im glücklichsten Volk der Welt. Also Kramp-Karrenbauer hat hier bei diesem ersten Auftritt in Demmin, in dem sie, Sie haben das gesagt, in die Fußstapfen Angela Merkels tritt, die ja seit 2001 immer wieder beim Aschermittwoch aufgetreten ist. Sie hat ja diesen Saal mit dieser kämpferischen Haltung, mit der sie gerade die Kritik aufgenommen hat, gleich hinter sich gebracht, mitgerissen. Es gab stürmischen Applaus gleich für diese ersten Passagen in der Rede. Damit hat Annegret Kramp-Karrenbauer hier die Akzente gesetzt.
Stefan Detichen live aus Demmin in Mecklenburg-Vorpommern. Vielen Dank für diese Eindrücke. Und der politische Aschermittwoch, das wird auch eins der Themen sein in unserer Sendung Kommentar ab 19.05 Uhr, gleich hier im Deutschlandfunk nach dem Hintergrund und den 19 Uhr Nachrichten. Bis hier im Mikrofon war Tobias Armbruster. Ich danke vielmals für Ihr Interesse. Noch einen schönen Abend.